goodness, ist schön. Schau, jetzt fängt es zu schneiden an, das haben wir gewünscht. Das ist wieder aufgenommen.
Echt? Ah, super. Sehr schön.
Pension Scheller.
Ich begrüße heute in der Pension Scheller Gary Seidel. Hallihallo.
Hallihallo.
Gary, vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen da in einem wunderschönen Haus in Klosterneuburg.
Danke, das ist schön, dass es dir gefällt.
Mir gefällt es auch. Man sehr gut. Man sieht auf die Donau. Es ist wunderbar eingerichtet und es ist geplant von einer Frau.
Meine Frau ist Architektin und hat sich hier ausgelebt.
Ja, das sieht man.
Also sie hat sich nicht ausgelebt,
zum Glück. Ausgelebt.
Ja, sie trägt ihre Handschrift und ich war ja früher Bauleiter und darum haben wir gesagt, gemeinsam bauen wir ein Haus und wenn es das gelingt, können wir heiraten auch und dann haben wir geheiratet.
Okay, wann ist das passiert?
12.
2012?
Ja.
Okay. Und das Haus
steht noch? 12 Jahre. Ja. Was bei einem alten Menschen anders klingt.
Ja, genau. Als wobei, bei mir. Wobei, ich finde ja immer, die Jahreszahl merken sich die Leute besser bei der Scheidung als bei der Hochzeit. Ist das schon mal aufgefallen?
Das ist eine Erfahrung, die kann ich noch nicht mit dir teilen.
Es ist immer so.
Ich will
sie
auch nicht mit dir teilen können.
Ich habe die Erfahrung persönlich auch noch nicht gemacht, aber es ist immer so, oder? Wenn man mit jemandem redet und man fragt, wann war denn das? Und der ist geschieden, dann sagt er immer, warte mal, 13 bin ich geschieden.
Dann habe ich 3 Jahre kein Geld.
Und dann kommt die Geschichte dazu. Na,
immer, aber ich kenne es mit Matura.
Ja, ah ja.
Mhm. Also das war entweder vor der Matura oder nach der Matura. Das war ein ganz einschneidendes Erlebnis. Und die Geburt unserer Tochter.
Ah ja.
Das war auch so. Also das waren so die Meilensteine, wo ich es nicht gleichsetzen möchte, bitte. Matura und Geburt meiner Tochter. Aber Matura war so der Weg in die Freiheit.
Ja.
Mhm. Und meine Tochter war der Weg mit der Freiheit.
Der Weg mit der Freiheit?
Also, ja, weil sie mir ganz viele Türen aufgemacht hat, die ich bis dato nicht kannte. Okay. Aber ich sage nur, das waren so, und die Hochzeit natürlich auch, aber ich bin jetzt keiner, der so sagt, jetzt haben wir Jahrestag und kannst dich erinnern. Und, also ich, aber nicht, was mir nichts wert ist, sondern ich merke mir eigentlich sehr wenig. Und da gehört das dazu. Also ich versuche immer mehr in den Moment zu kommen und darum nicht so traditionelle Termine immer hochzuhalten und dann muss und am Mittwoch feiern wir das und wenn es da ringt, dann ist schon der Montag kaputt, wenn wir wissen, dass es am Mittwoch ringt. Das versuche ich auszulassen.
Also du versuchst im Moment zu leben.
Es gelingt mir kaum, aber ich versuche es.
Ja, du versuchst das,
ja.
Weil es besser ist irgendwie.
Ich habe das Gefühl, es ist besser.
Ja, ja. Merkt man irgendwie. Man hat das Gefühl, wenn man bei dir ist in der Wohnung, hat tatsächlich das Gefühl, du führst ein gutes Leben.
Also es klingt jetzt deppert, wenn man sagt, ich verwende sehr viel Energie, um ein gutes Leben zu führen, weil dann klingt es ja schon wieder nach Gewaltakt.
Aber das Leben gibt zurück dann.
Ne? Nach Kraftakt. Nein, ich versuche ehrlich zu mir selbst zu sein und zu sagen, das macht mir einen Spaß, das bringt mich weiter oder das ist eine Belastung, die lasse ich lieber weg.
Okay.
Und in letzter Zeit habe ich viele Belastungen weggelassen in den letzten 10 Jahren und das macht das Leben reicher.
Das klingt gut. Ich habe ein Konzept, Gary. wir fangen an mit der langweiligsten Frage für Kabarettisten.
Warum Kabarett?
Ja, genau, so ähnlich. Ja. Wie bist du zum Kabarett gekommen?
Du bist selbst einer.
Ja, ich weiß und ich habe diese Frage schon so oft gestellt bekommen und jeder kennt diese Frage, aber wir bringen sie hinter uns.
Ja, Gary,
wie bist du zum Kabarett gekommen?
Weiß ich nicht. Also ich weiß es, natürlich weiß ich es, weil ich ja dabei war. Aber ich weiß ja gar nicht, zum Kabarett kommen, das klingt ja wie sind Sie zu dem Autounfall gekommen?
Ich weiß, aber jeder
links
also
oben und
die Frage
gestanden.
Wird immer so gestellt, oder?
Von meinem Brenner losgegangen. Nein, zum Kabarett. Also ich trage etwas in mir, wo mir meine Volksschullehrerin schon, also meine Mutter nämlich, gesagt hat, das wird ein Schauspieler. Vielleicht
wirklich
hat man das, ja, vielleicht hat man das aber auch nur zu verhaltensauffälligen jungen Kindern, also jungen Kindern, jungen Menschen gesagt, die irgendwie stören. Oder vielleicht hat sie es erkannt, oder vielleicht bin ich auch gar kein, ich bin ja kein Schauspieler, ich bin Kabarettist. Aber also ich habe schon immer einen Bezug zu dem gehabt und das hat aber irgendwie jetzt nicht so den Anklang gefunden in meiner Familie. Und darum habe ich dann so eine, auch das gehört, was ganz viele hören, jetzt machen wir was Gescheites und dann kannst ja das andere machen. Und ich habe, sobald ich mit dieser Matura fertig war, bin ich zum Herwig Seeböck in die Schauspielschule gekommen. Mhm. Und dann war der Weg.
Und das wolltest du auch. Also das war der Wunsch nach der Matura, du wolltest Schauspieler werden.
Ja. Ob ich jetzt Schauspieler werden wollte, mich hat der Josef Hader fasziniert. Mhm. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das ist es doch. Der sitzt da ohne sämtliches Brimborium, nichts, geht raus und erzählt Geschichten und fesselt damit die Menschen. Und das war schon vor 2000 Jahren so. Ja, das einfach, das, und das finde ich ein Phänomen, dass heute in unserer digitalen Welt es genügt, dass jemand rausgeht, ja, sich vielleicht noch eine Gitarre umhängt, aber das braucht sie oft gar nicht, und eine Geschichte erzählt. Und damit Menschen halt wohin bringt, gedanklich, wo sie vielleicht sonst ohne ihn nicht hingekommen wären. Oder sie einfach unterhalten oder was auch immer es dann mitbringt. Aber das war irgendwie so ein Wunsch von mir. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat gesagt, er ist beim Herwig Seeböck in der Schauspielschule. Mhm. Und ich habe gesagt, na, gib mir doch seine Nummer. Und dann ist es eine lange Geschichte, dass ich zum Herwig gekommen bin und der hat mir den Unterricht erteilt und dann habe ich den Gerhard Walter kennengelernt. Und als Walter Seidel haben wir uns damals ein Kabarettprogramm geschrieben, weil, ich sag, sonst wäre ich heute noch auf keiner Bühne, weil es hat mir noch niemand anderer ein Programm geschrieben. Also habe ich mir es eben selber geschrieben. Also eigentlich aus der Not heraus, keine Rolle zu bekommen, bin ich Kabarettist geworden.
Wirklich wahr, das ist jetzt kokett natürlich. Hast du probiert, Rollen zu bekommen?
Jein, weil du natürlich ohne Schauspielausbildung, jetzt nämlich, wir sind in Österreich, ja. Zeugnis und Stempel, brauchst du gar nirgends hingehen. Wo soll ich mir vorstellen gehen und sagen, ja, grüß Gott, ich bin der Gary Seidel, ich würde gerne mitspielen hier im Volkstheater. Die sagen,
okay, das heißt, du hast es nicht probiert. Aber beim
Nein, wir haben schon gesagt, wir haben dann angeklagt, Gerhard und ich, wir sind ins Burgtheater gefahren und haben gesagt, wir wollen da spielen. Haben gesagt, ja. Das wollen wir. Ja, wirklich. Aber da haben wir eigentlich gemeint, der Hader spielt auch da. Und dann haben sie uns erklärt, naja, man kann den Raum schon auch mieten. Und dann haben wir aber irgendwie, das war die Zeit, da haben wir vor 12, 13 Leute im Niedermeier gespielt und da haben wir uns gedacht, ob dann so viele ins nur weil Burgtheater draufsteht. Also das war aber natürlich doch überheblich.
Das Niedermeier ist klar für 13 Leute oder wie?
Na, wir waren schon im Begriff, dann schon auch groß zu denken. Ich sage ja immer, groß denken, weniger wird es von Allah.
Ja.
Und das Niedermeier, das Niedermeier ist heilig für mich. Und trotzdem hat es uns dann, haben wir gesagt, okay, jetzt spielen wir im Niedermeier und dann sind wir schon, dann waren schon mal 30, 40, 50 Leute, da hat man schon das Gefühl, man hebt ab, also ich für meinen Teil. Und dann haben wir gesagt, na, wo kann man noch spielen? Und dann haben wir zum Herwig Seeböck gesagt, Herwig, die nehmen uns nicht am Volkstheater, weil dort waren wir auch, also ob man nicht spielen kann. Ne? Aber ohne Zeugnis, obwohl der Gerhard hat sogar Schauspielschule gemacht und ich nicht natürlich. Und die haben gesagt, nein. Und dann haben wir gesagt, Herwig, die nehmen uns nicht am Volkstheater. Und dann hat der Herwig gesagt, dort habt ihr nichts verloren, habt ihr was gelernt. Was natürlich ein Schlag in die Magengrube der Erika Mottl, seiner Frau war, weil die dort jahrelang gastiert hat. Aber das war der Herwig. Also er hat immer, also wenn seine Schüler waren immer fehlerfrei, möchte ich fast sagen. Der Herwig hat immer das Gefühl gegeben, und den Satz sage ich immer, weil er mir wirklich wichtig ist, der Herwig hat nie bewertet. Also wenn ich ihm was vorgespielt habe, und das war wirklich grottenschlecht, traue ich mich zu sagen, hat der Herwig gesagt, mach's einmal anders. Und das hat schon genügt, dass du weißt, es war ein völliger Sinn.
So gut.
Ja, aber er hätte nie gesagt, das ist schlecht. Und das alleine habe ich mir gedacht, siehst, was ist das für ein genialer Mensch, der lässt einmal andere einfach leben. Drum ist, ja, aber wenn wir jetzt über den Herwig reden, reden wir 8 Stunden über den Herwig.
Okay, aber dann zumindest ganz kurz vielleicht, weil er war ja für viele so wichtig. Was macht denn Herwig aus oder hat ihn ausgemacht?
Also was er für die anderen ausgemacht hat, weiß ich eben nicht. Der Herwig hat, also ich war ja auch in keiner anderen Schauspielschule und ich hadere ja oft, also oft nicht, aber zum Glück, also jetzt mit, sagen wir so, jetzt, es hat ja so auch geklappt. Also wo auch immer ich jetzt da gerade stehe, aber ja, es kommen Fall. Menschen, wenn ich spielen will und ich darf spielen. So, also bin ich ja Spieler. Und ob ich ohne Herwig dorthin und über, wenn ich über eine Schauspielschule gegangen wäre, weil das Schauspiel erlernen, das hat schon auch was. Ne? Also angefangen von Aufmerksamkeitstrainings und so. Und wir haben uns das beim Herwig halt auf eine andere Art und Weise geholt. Wir haben uns ja wirklich, nämlich ich habe ja so lange Schule hinter mir. also länger als andere, weil ich ja 7 Jahre in die HTL gegangen bin und dort oft ganz, also andere Sachen miterleben durfte als Konsument, jetzt, als ich mir es vorgestellt habe oder als ich es auch nachher von guten Lehrern kennengelernt habe, um das Ganze jetzt neutral zu halten.
Okay.
Vielleicht war ich damals auch nicht so aufnahmebereit für die Generalität meiner Vortragenden, aber es war einfach die Hölle für mich in Wirklichkeit.
Okay.
Und dann kommst du zum Herwig und vielleicht hätte ich in einer anderen Schauspielschule auch andere Sachen etwas feinstofflicher vielleicht mitbekommen und könnte heute auch schauspielen, das weiß ich ja gar nicht. Und darum ist es so, wie es ist. Aber mich hat der Herwig dahingehend schon einmal abgeholt, dass er dich als Mensch so gelassen hat, wie du bist, ein völlig unbeugsamer Geist war. Also wo man ja oft, wenn man mit jemandem redet, auch heute noch mit Uniprofessoren, wenn man sie treffen darf und dann sagt man, ja, was lehrt sie? Und dann teilweise lernen sie auch Stoff, den sie lernen müssen, weil sonst die finanziellen Hähne abgedreht werden. Und gerade das hätte der Herwig im Leben nicht gemacht. Also der wäre früher gegangen, als einen Text zu sprechen, der nicht aus dem Herzen kommt.
Okay.
Und das macht ihn für mich, also ich hab in dieser Preisklasse ganz wenig Leute kennengelernt, bis dato. Okay.
Also er hat im Prinzip, er hat mit dir gearbeitet und wollte nicht irgendwas machen aus dir.
Gar nichts. Der hat dich einfach so lassen, wie du bist und hat dich, frag heute jemanden und ich schließe mich ein, was willst du eigentlich? Dann sitzt er eigentlich eine Woche und schaust an die weiße Wand und sagst, was will ich eigentlich? Also nämlich beruflich oder was? Es ist so viel.
Okay.
Ne? Und Schauspieler ist ja auch, du kannst ja nicht, also vielleicht machen das auch einige, aber du kannst ja nicht in die Arbeit gehen.
Ja, ja.
Also wenn ich das einmal mache, dann muss ich aufhören.
Verstehe.
Klar wird es irgendwann einmal eine Routine, wo du sagst, ja, okay, es ist 20 Uhr und heute, es ist 19 Uhr. Oder ich hätte es auch noch gemütlich auf der Couch liegen, aber um 8 Uhr wird gespielt. Das ist ja klar, es wäre eine Lüge, wenn es oft nicht so ist. Aber wenn sich das mehrt, dieses Gefühl, ach Gott, na, muss ich schon wieder ein neues Programm schreiben, dann glaube ich, dann also stellt sich der Erfolg auch nicht
ein. Du machst das nach wie vor gern.
Ich kann auch nur das.
Ja. Aber du machst das gerne.
Ja.
Man hat total den Eindruck bei dir. Man hat total den Eindruck bei dir. Immer.
Ja, weil es das größte Privileg ist, meines Erachtens, dass einem zuteil werden kann, dass sich Leute 2 Stunden Zeit nehmen, ihr Handy abdrehen und dir zuhören bei einer Geschichte, die du dir für sie ausgedacht hast.
Ja. Gibt es irgendwas, was du machst vor dem Auftritt immer?
Igelulu.
Ja, das war's.
Na, Ritual habe ich keins.
Du wirkst nämlich überhaupt nicht, ich meine natürlich in deiner Größenordnung wirkt niemand wirklich nervös, aber du wirkst extrem präsent, extrem authentisch und gelassen auf der Bühne.
Dann gelingt es. Ich bin schon manchmal nervös hat so einen negativen Touch. Nervös bin ich nicht mehr, ich bin positiv angespannt und hoffe, es gibt so, das wirst du wissen, es gibt so Abende, da merkst du, du bist einen Millimeter hinterm Satz.
Ja.
Also du hast ihm schon gesagt, das habe ich nicht schon gesagt. Und dann müsste man sich eigentlich neu kalibrieren.
Ja,
Geht aber nicht mehr. Kannst du in der Pause versuchen. Zwischendurch habe ich es noch nicht geschafft, mich zu kalibrieren. Und dann ist man ja auch sehr, sehr offen, weil ich ja nach wie vor jeden erreichen will. Und wenn ich dann in der dritten Reihe jemanden habe, der mit zugemachten Augen dort sitzt, dann nehme ich das persönlich und denke mir, shit, den habe ich nicht.
Was machst du, wenn das passiert? Das kennt jeder, was machst du?
Wow, mittlerweile schaue ich ihm nicht mehr an.
Ja, und das gelingt, weil man gelingt eigentlich also, man muss ja hinschauen.
Man muss hinschauen. Das ist wie ein Autounfall.
Ja, genau.
Du fährst vorbei und du schaust hin.
Ja.
Oder ein Horrorfilm. Du hast die Hände vor die Augen, aber zwischen den Fingern lugst
du. Und durch. Du glaubst, und vor allem du misst dich dann an diesem
nur
Gesicht.
Dem. Genau. Nur an dem.
Genau.
Und mein Techniker, der Xandl, mit dem ich seit 10 Jahren unterwegs bin, mittlerweile Tag ein, Tag aus, also bis vor Corona, kommt in die Garderobe und ich sage, Xandl, was ist heute? Warum klappt es nicht? Und er sagt, wieso, was ist los mit dir? Und ich sage, der schläft dann in der dritten Reihe. Er sagt, ja, aber 500 andere schlafen nicht. Aber das ist so.
Ja.
Das ist so.
Bist du kritisch? Bist du sehr kritisch mit dir?
Ich bin, ja.
Ja.
Ja, und mache mir sogar unsympathisch kritisch. Was dann aber wirklich versuche, in den Griff zu bekommen, weil es klingt dann so nach Fishing for Compliments und das will ich gar nicht. Weißt du, weil in Wirklichkeit, wenn du das spielst dann und dann sitzen da wirklich jetzt, weiß ich nicht, 800 Menschen, die wirklich sich gut amüsieren.
Ja, und man geht da nicht aus und sagt, nein, du warst nicht so gut, nein, dann schaut es
genau,
komisch aus.
Genau, das klingt so, dass jetzt alle sagen, okay, bitte, bist du narrisch, was bitte lock. Also das will ich ja genau nicht.
Ja.
Aber man feilt halt so und dann auch am Anfang eines Programms denkst du dir ja, überhaupt jetzt, wo wir angekommen sind, in einer Zeit, wo dieses Gendern immer mehr Gewichtung bekommt, dass du ja auch wirklich sagst, wie kann ich das überhaupt formulieren, dass ich ja niemanden beleidige, aber trotzdem nur irgendeine Aussage habe, außer das Wetter. Weil wenn du sagst, ein Russland-Tief kommt, dann sagst du, naja, die Russen sind wieder die Schlechten, oder was? Nein, das ist ein Russland-Tief. Also du kannst kaum noch etwas sagen, wo nicht irgendjemand sagt, aha, willst du mich jetzt beleidigen, nur weil ich einen kurzen Fuß habe? Aber es ist halt oft lustig, wenn wir hatschen.
Gibt es ein Gefühl, das du hast, wann dein Abend gelungen ist? Wann ist ein Abend gelungen?
Ich merke es beim Schlussapplaus. Also ich versuche, Applause abzuwürgen während der Performance. Also ich habe ja auch kein Programm, wo Satz, Wuchtel, Klatsch, Satz, Wuchtel, Klatsch. Aber nicht, weil ich es nicht, also ich hätte es gern. Aber es gelingt mir nicht. Nein, das klingt schon wieder so. Aber es ist immer eine Geschichte. Es ist nicht ein Zack, Batsch, Zack, Batsch, sondern ich erzähle eine Geschichte. Ja. Aber wenn man da, und wenn da jemand eben zuhört, weil ich auch sehr schnell spreche, und da bin ich auch gerade immer noch dabei, zu sagen, langsamer, Gerli, langsamer. Und also ganz zum Schluss, wenn man sagt, so jetzt ist es vorbei, es hat mir gefallen, dann ist dieses Gesamtding fertig und das kann dann beklatscht werden.
Und an diesem Applaus misst du den Abend.
An diesem Applaus spüre ich dann noch 2 Stunden, ob wir einander begegnet sind, das Publikum und ich, ob wir uns gespürt haben. Und meistens hat es gepasst.
Ja. Wer bügelt deine Hemden?
Ich.
Die sind so schön gebügelt, denke ich mir jedes Mal.
Das danke. Mir jedes also Mal. Die Bohrhemden, die meine Frau für mich bügelt, weil sie gesagt, ich mache die Hemden. Aber in Wirklichkeit hat das Herrichten des Kostüms ein bisschen was mit Demut zu tun.
Ja.
Und ich habe kein Kostüm bis auf ein Hemd.
Genau, du hast, man könnte fast sagen, du hast ein Markenzeichen-Outfit, oder? Du hast
immer ein weißes Hemd.
Ein weißes Hemd und eigentlich immer eine Hose mit Seitentaschen.
Ja, aber das, von der bin ich jetzt weggekommen. Das
ist Tatiella-mäßig, ist, finde ich immer.
Und eigentlich steckt immer ein Moss-Bundle drin, falls ich was ausmessen muss. Nein, aber das habe ich ganz lang gehabt, die Hose. Mittlerweile eine andere, die hat nur hinten 2 große Taschen. Aber dieses weiße Hemd ist für mich, jetzt ist Theater spielen. Also das ist wie vielleicht für den Arzt der Kittel. Hat jeder sein Symbol. Aber ich mag nicht mit irgendeinem Level, mit dem ich auch dann nachher weitergehe und vorher schon anhatte, auf die Bühne gehen.
Okay. Und wenn wir schon bei HTLer vielleicht waren, du warst ja tatsächlich in einer HTL und du behauptest in Programmen immer wieder, du bist im Herzen eigentlich noch Techniker.
Ja.
Ist ein Programm vergleichbar mit einem Haus, das man baut oder mit irgendwas, das man, ist Schreiben vergleichbar mit einem Haus planen?
Ich glaube, aber das ist vielleicht nur, weil es mein Blickwinkel ist, es ist alles mit dem Hausbau vergleichbar. Alles. Und darum ist auch dieses Errichten der eigenen Höhle etwas ganz Persönliches, was in uns drinnen, also der Nestbau steckt ja auch in jedem Viech drinnen, so auch in uns, diese, wie baue ich mir meinen Kokon, wo ich auch Ruhe finde, wo nur wenige rein dürfen. Und darum glaube ich, wurscht, ob du heute, weil auch ein Programm braucht ein Fundament, braucht einen Plan, braucht irgendwann einen Termin, wo es fertig ist. Also darum war auch mein erstes Programm, das haben zwar, glaube ich, nur 1000 Leute gesehen und ich greife hoch, aber das wegen Renovierung offen, das war nicht schlecht.
Das war super. Ich kenne es nur auf DVD, aber es war super.
Ja, mir hat es gefallen. Es war sehr philosophisch.
Ja.
Vielleicht zu viel für den Anfang.
Mir ist diese Pointe immer noch in Erinnerung, wie harzt sie das. Das ist so die eine Kirche. Gute Pointe. Ja, der sitzt in der Kirche und das Erste, was ihm einfällt, ist, wie harzt sie das.
Wie harzt sie das? Also mir hat das sehr gut gefallen, das Programm, weil es eben, also ich glaube, alles, was wir machen, hat einen Aufbau, hat ein Fundament, hat einen Plan, hat Leute, die, also was wir dann als Subunternehmer haben am Bau, also Zulieferanten, auf die du dich mehr oder weniger verlassen kannst, das kann da jeder Wirt sagen, der aufs Fleisch wird, sagt, der hat gesagt, der bringt da Rind, kommt aber nicht. Also und darum ist dieses Bauen so eine Metapher, die sehr oft passt. Aber warum ich Techniker bin, ich bin ja so detailverliebt. Also wenn es ums Technische da jetzt geht. Ich sage immer, meine Frau macht alles, was Proportionen angeht und Materialien und so. Und mich interessiert dann aber die Estrich-Dehn-Fuge, die kein Mensch mehr sieht, wenn es fertig ist. Aber ich will wissen, wo da die Dehn-Fuge ist.
Und das ist mit dem Kabarettschreiben vergleichbar, findest du?
Ja, weil ich glaube, es liegt im Detail. Ich glaube, wenn es können 2 Personen einen und denselben Satz sagen und bei einem kommt er und beim anderen nicht. Ja, das heißt, es kommt offensichtlich ganz genau darauf an, wie er betont wird, warum er wie gesagt wird, und das ist auch der Grund, warum ein Fenster aufgeht oder nicht. Es liegt am Detail.
Verstehe.
Mhm. Ja, wenn es einen halben Zentimeter zu groß ist, der Gehflügel oder Stehflügel, dann geht er nicht zu oder nicht mehr zu.
Und wenn er so anders betont ist?
Ja, dann kommt er eventuell nicht. Und darum feilt man ja am Programm genauso herum. Ne?
Ja.
Also wie du an jedem Möbelstück feilst, bis es dann wirklich passt und sitzt und die Kante ist, so feilt man ja dann auch an seinem Programm umeinander und sagt, na, dann sag ich das zuerst und dann kommt der darüber.
Mhm.
Ja, weil dann weiß man noch nicht, dass der eigentlich keinen Hut auf hat oder hat jetzt irgendwas gesprochen. Ja. Aber also so arbeite ich mich da hin und wenn man dann so herumtut mit den Sätzen und Szenen, dann gibt es eben die Momente, wo auf einmal, ja genau so machen wir es. Das ist ja
das kenne ich auch.
Und das ist doch ein schönes Gefühl.
Total, ja.
Da kommt die Antwort von irgendwo.
Ja.
Mhm. Und man weiß gar nicht, wo man sich nachher bedankt. Ja. Man macht sich ein kleines Bier auf und freut sich, dass dieses Glück gedeiht.
Es gibt bei dir so zentrale Themen, habe ich das Gefühl, die ziehen sie durch. Also Thema von bei dir, finde ich immer, ist so dieses Auseinandersetzen mit der Zeit, mit den Verwirrungen der Zeit und dann wieder das Versuchen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Stimmt, das macht mein Leben aus.
Ja, und ich finde, das macht deine Programme ja immer so aus. Die schweifen dann immer so ein bisschen aus und dann finden sie wieder zu so einem zentralen Satz. Kann man das so sagen?
Ja, und den schönsten zentralen Satz hat Onkel Heinzi mir geschenkt. Das war in dem Sinne nicht der Onkel Heinzi, sondern das hat mir einen ganz lieben Freund, eine Verwandtschaft von denen, aber der hat immer gesagt, im schlimmsten Fall ist es wurscht. Und das ist eine Zusammenfassung unserer Weltlage, finde ich. Weil so viele verlieren sich im Detail und wir machen Messungen da und dort und wir sind in so einer Messbarkeit angekommen. Und und im schlimmsten Fall ist es wurscht, nicht? Weil dann denkst du, ja, jetzt haben wir das gemessen und dann interessiert uns aber gerade nicht, dass alle 3 Sekunden ein Kind verhungert auf der Welt. Und zwar nicht erst seit März, sondern seit, weiß ich nicht wann.
Genau.
Aber ja, ist auch. Aber jetzt haben wir die Kinder gemessen und 0,02%. Sagst du, super, dass man das auch kann. Und sicher auch ganz wichtig, ich weiß es nicht, ich bin kein Mediziner, aber wenn wir messen, dann müssen wir das andere auch messen vielleicht. Ne?
Mhm.
Also, es hat jetzt nicht alles die gewichtige Lobby.
Ja.
Und darum denke ich mal, und das ist auch etwas, du kannst dich heute, und da bin ich auch drauf gekommen im Laufe der Zeit, mit einer Sache beschäftigen, aber du kannst nicht anfangen, dich mit allem zu beschäftigen. Und in Wirklichkeit sitze ich da und lese ein gutes Buch und parallel dazu denke ich mir, du solltest das auf Englisch lesen, weil dann würde das dein Englisch besser machen. Und eigentlich wollte ich das aber eine Serie anschauen, weil es hat dir jemand gesagt, du, die Serie musst du anschauen, da ist eine Figur, die ist super schön. So, schaust du die Serie an, dann denkst du, so, jetzt kaufe ich beim Bioladen ein, weil da weiß ich, wo die Lebensmittel her sind, gehe aber mit Schuhe hin, wo ich nicht genau wissen will, warum die nur 28 Euro im Ausverkauf. Und das heißt, du wirst nie wo ankommen, wo du sagst, der Vitus, ein lieber Freund, der hat einen Opa und der hat gesagt, der Opa kommt mit einem Gurkenglasel voller Müll aus im Monat. Mehr Müll produziert der Opa nicht. Sein altes Haus, da fährt er mit einem Radl zum Kressler, da hat er seinen Korb, da kauft er sich die paar Lebensmittel, die er braucht. Und wenn ich mir denke, wenn ich 3 Joghurt kaufe und Biogemüse und so, das ist eigentlich, also nicht einmal am Tag komme ich aus mit einem Gurkenglasel Müll. Und schon da müssten wir eigentlich innehalten und sagen, so, und jetzt schauen wir mal, dass wir dieses eine Problem, da sind wir aber noch gar nicht bei den Delfinen, die sich in Fangnetzen verhedern und dort ertrinken. Und darum, es ist so schwer, weil die Welt so komplex geworden ist. Und dann denke ich mir, und diese Gedanken sind alle aber erlaubt, aber letztendlich geht es jetzt um den Moment, den wir zwar da auf dem Tisch verbringen.
Ja.
Und dann sind wir wieder eben beim hoffentlich Schlusssatz dann eines Programms, wo man sagt, ja, aber dann, darum ist mein Schluss, ist immer, der wird es bleiben, bis ich in die Kisten springt, passen wir voneinander auf.
Ja.
Weil das ist das Einzige, was es wirklich besser macht.
Mhm.
Weil wenn ich jetzt nämlich über die Fangnetze der Delfine spreche und nichts dagegen unternehme, dann ist es vollkommen sinnlos.
Ja.
Das ist der Tag auch vergangen.
Ist so.
Eben. Und da versuche ich mich einzuschleifen. Und nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben. Dass ich sage, wo sind die Sachen, die wichtig sind.
Mhm. So ein Thema, das auch immer wieder dann bei dir kurz vorkommt, das ist dieses Gendern,
ja,
das eine ähnliche Dynamik hat oft. Ne? dass halt viel gegendert wird, aber für die, aber die Frauen nach wie vor nicht dasselbe verdienen.
Genau. Das könnte man aber in der Sekunde ändern. Ne?
Ja, genau.
Für aber keiner.
Ja.
Also kann man mir nicht erklären, dass ich nicht sage, pass auf, dieser Posten ist ausgeschrieben mit 2700 Euro im Monat und ob das jetzt die Gudrun besetzt oder der Bertel, ist wurscht.
Genau.
Weil es so ist.
Ja.
Aber da kommen natürlich 1000 Faktoren dazu und die kann schwanger werden und wenn das Kind krank ist, bleibt eher die Frau zu Hause. Und das sind dann offensichtlich Kriterien, die man halt nimmt, um das zu rechtfertigen, dass sie weniger verdient. Mhm. Finde ich einen völligen Irrsinn und darum bin ich grundsätzlich ein Freund des Genderns, wenn man nicht am Inhalt vorbei gendert. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, wo ich mir denke, den Text hätte noch mal ausschauen müssen, das lange I war da, oder das große I, sagt man. Also, aber das ist grundsätzlich ja noch so, ich glaube, in der Schweiz ist vor 3 Jahren erst die Züchtigung des Vaters an den Kindern aus dem Gesetz verbannt worden. Und bis, glaube ich, 1965, glaube ich, nicht jetzt auf die, aber nicht lang her, dass sie überhaupt wählen darf. Also, und ich sage,
Schweiz, oder?
Ja, ja. Wirklich? Und ich sage einmal, dort muss man ja eigentlich ansetzen, also von welchem Irrsinn wir da eigentlich reden. Ja, und insofern ist alles, was das weibliche Geschlecht nach vorne bringt, meines Erachtens wertvoll, weil wir noch lange nicht auf Augenhöhe sind in gewissen Bereichen. Und darum hat das alles Sinn und da gibt es Leute, die beschäftigen sich damit. Wie gesagt, der Inhalt sollte nicht auf der Strecke bleiben.
Der zentrale Satz in deinem letzten Programm, wenn es mich nicht täuscht, der ist Schönhammers.
Schönhammers.
Und das finde ich ist ein guter Satz.
Genau, finde ich auch. Danke.
Gut, nächste Frage.
Nein, wobei das auch ja ist ja immer nur meine Welt. Ich glaube, es gibt wirklich Leute, denen es ganz, ganz schlecht geht und es wird jetzt gerade nicht besser. Aber im Grund genommen, wenn ich Österreich hernehme, haben wir es schön. Ich war in Kosovo, da war die Lulugin, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, wo die Lulugin und die haben gesagt, Gary, bleib am Asphalt, weil der Rest ist vermint. Und zwar von der NATO. Und der Offizier zu mir gesagt, wenn wir in der Geschwindigkeit weiter entminen, dauert es noch 700 Jahre, bis der Kosovo minenfrei ist. Und dort gehst du aber auch im Wald spazieren. Und wenn ich aber da jetzt bei mir im Wald spazieren gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf eine Mine steige, wahrscheinlich in einer Größenordnung, wie dass man UFO in die Ferschen fährt. Weißt du, und alleine das denke ich mir, das muss ich mir auch sagen. Und mein Dach ist dicht, ja, und es ringt nicht eine und die Heizung funktioniert und meine Frau ist gesund, meine Tochter gesund, auch alle anderen in der Familie, auch ich. Also grundsätzlich haben wir es einmal schön. Und ich glaube, das wird teilweise zu wenig gesagt.
Sicher.
Natürlich kann man auch da und dort nacharbeiten, ist auch ganz wichtig. Aber ich glaube, die Suderei oder die Unzufriedenheit ist schon auch
teilweise sehr groß. Ich glaube, es hängt halt viel mit der Präsentation in den Medien letztlich zusammen und wie man halt Medien oder wie Medien halt die Welt darstellen und dass halt die negativen Schlagzeilen einfach mehr Quote bringen.
Ich glaub, ja, aber ist das so? Da haben wir uns nur daran gewöhnt.
Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, dass das Negative uns schneller triggert, weil wir auf negative Bilder schneller reagieren müssen. Das haben wir evolutionär so gelernt. Also wenn du irgendwas, also angenommen, du würdest jetzt durch die Wildnis laufen und du siehst irgendwo einen Toten, dann macht das was mit dir. Wenn du ein schönes Bild siehst, nimmst du das als normal wahr.
Ja, ja.
Und das haben wir, glaube ich, so in uns drinnen, dass wir auf negative Dinge einfach unmittelbar reagieren. Dadurch.
Ja, aber wäre es nicht Aufgabe der Medien, nämlich derer, die wir auch mit Förderungen bedienen, uns schöne Bilder zu präsentieren, dass wir gesund bleiben?
Das wäre es wahrscheinlich. Man müsste eigentlich eine Quote einführen.
Ja. Also man sagt ja, glaube ich, für eine negative Nachricht brauchst du 10 positive.
Genau.
Dass du wieder auf Null bist. Eben. Also das heißt, wir sollten uns ja eigentlich Medien heranzüchten, die sagen, was ist.
Ja,
und zwar wertfrei.
Ja.
Und dann sollten sie auch sagen, was alles funktioniert. Wir nehmen uns einmal das Schöne her, weil wie gesagt, ich habe doch nichts von einer Schlagzeile, dass ich heute weiß, es hat in Gensandorf ein Dachl brennt.
Na,
sicher. Wenn ich nicht bei der Gensandorfer Feuerwehr bin oder das meine Postadresse war.
Ja.
In Wirklichkeit.
Ja, ist so.
Und das braucht aber so viel Raum.
Ja, genau, das braucht extrem viel Raum. In der Zeitung, in den Köpfen.
In allem.
Ja, genau.
Und das tut mir irgendwie leid.
Niemanden wirklich weiter eigentlich.
Na, aber ich bin in Gensdorf ganz viele Dächer nicht gebrannt.
Genau, genau.
genau. Und darum sage ich immer, schön haben wir es.
Ja, genau. ja.
Aber ich weiß eh, das ist eine Kasperlwelt. Aber auf das sind wir meines Erachtens wirklich hinteressiert. Und das war das, was ich zuerst gemeint habe. Der Urlaub war super, aber Straßen haben die dort.
Ja.
Das ist es doch, oder?
Ja, genau.
Und das macht uns aber auch aus.
Das macht uns sicher aus.
Und ich denke mir halt dann immer, und wenn man darüber aber auch lachen kann, dann macht es wenigstens das zu was Positives. Und sagt, ja, ich weiß es, aber es ist halt,
ja,
das, genau. Ich schaffe es nicht anders. Dann ist es ja auch gut, dann ist es zumindest einmal reflektiert. Mhm. Aber ich brauche das schon. Also ich brauche, für das bin ich sehr romantisch veranlagt, ich brauche dann einen schönen Film und ein gutes Buch, weil ich glaube, dass dich einzig und alleine der Konsum von Nachrichten und Zeitungen krank macht. Also das glaube ich. Und darum glaube ich, gehört die Kunst, und da meine ich jetzt nicht mich, sondern wirklich Kunst in Malerei oder ja, ein schönes Gedicht zu lesen, das hat was. Also das macht ja auch was mit dir. Waldspaziergänge. Also und eben in eine Galerie gehen und schauen, was hat sich der gedacht und wie geht es dem überhaupt. Ja. Und der nimmt sich die Zeit, die ich mir nicht nehme, nämlich eine weiße Leinwand aufzuschlagen und dann möchte ich schauen, was sich da, und der kann das auch und kann damit eben ein Bild malen, was wir vielleicht mit Worten versuchen.
Ja.
Und der macht das auf seine Art und Weise, aber ich glaube, das ist das, was beflügelt. Darum hören wir heute noch Mozart und Beethoven und Brahms.
Das glaube ich auch. Das ist was mich in letzter Zeit so beschäftigt hin und wieder, weil man eben so vieles auf evolutionstechnische Dinge reduziert und ich mir aber dann nie so ganz erklären kann, wieso macht dann ein Bild so viel mit einem oder wieso macht dann Musik so viel mit einem.
Genau, aber das ist, weil da jemand, glaube ich, also da sind wir wieder bei der Baumetapher. Ich glaube, du spürst, wenn du in einen Raum gehst, ob der, klingt das pathetisch, ob da Liebe drinnen steckt oder nicht.
Ja.
Nämlich schon beim Tun.
Das glaube ich,
ja. Ja, also ob sich derjenige, der es gebaut hat, mit den Materialien beschäftigt hat, ob man da gesessen ist, also ich dachte, passt die Farbe zu dem oder zu dem, also ob das stimmig ist. Und da das haben wir den goldenen Schnitt, zum Beispiel, der sich ja immer schon bewährt hat. Ich glaube, das spürt man. Und dann ist es eben auch, wenn man vor der Mona Lisa steht, wo du da denkst, 1000 Frauen gebildet sind, das ist die Mona Lisa. Ob es dann etwas gibt, wo Leute sagen, das ist der Markt. Das ist der Markt, das ist eine Galerie, wenn du dort hängst, sind deine Bilder 10-mal so viel wert. Das weiß ich nicht. Aber ich denke mir auch, wenn ich vor einem Bild stehe, finde ich es immer dann, es hat einen Mehrwert, wie zum Beispiel auch, wenn dir jemand ein Lied erklärt, so deppert das klingt, ja. Aber wenn jemand erklärt, warum die Rolling Stones Angie geschrieben haben, dann finde ich das einen gelungenen Mehrwert und ich werde das Lied nie wieder so hören, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich das noch nicht gewusst habe, warum ich das so geschrieben habe. Oder ich habe mal so eine eigene Doku gesehen von Paul Simon über Graceland. Da haben sie die Bassline umgedreht.
Okay.
Der spielt nicht bum, 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 sondern bum, bum, bum. Ja? Aber alleine, ich glaube, das ist eine Dreiviertelstunde, hat der nur erklärt, wie sie an dieser einen Bassline, die du normal, also so wahrscheinlich gar nicht wahrnimmst in diesem Ausmaß. Aber dann sitzt man eben, glaube ich, davor und sagt, was macht Graceland zu Graceland? Und dann ist es genau das.
Ja, genau.
Aber das ist nur meine Sicht der Dinge. Und darum finde ich es eben schön, es ist ein Privileg, dann, wenn man Menschen treffen darf, eben, wo ich zuerst erzählt habe, die Mikros noch nicht auftrat, dieser Baumveredler, der Herr Eder aus unserer Gegend, mit der, was Bäume veredeln, spricht, dann weißt du, wie man Bäume veredelt. Und der macht keinen Föller, weil seine Bäume funktionieren. Ja, der kann auf einen Zwetschgenstammel 17 Äpfelsorten draufgeben. Die stärkste wird sich durchsetzen, was ein schönes Zeichen auch unserer Gesellschaft ist. Aber dann hast du mit jemandem sprechen dürfen, der definitiv weiß, wovon er spricht. Und das erfüllt mich immer mit Hochachtung.
Ja.
So jemanden begegnen zu dürfen, und der schenkt dir seine Zeit und sein Wissen. Mhm. Weil was wir da jetzt auch in dieser Serie haben mit im Außendienst.
Mhm. Ganz kurz, du sprichst von der Serie mit Gerald Fleischer.
Mit dem Fleischi. Im Außendienst heißt es, rennt jetzt dreimal, ob es verlängert wird, wissen wir nicht. Aber die drei waren schon ein sehr schönes Erlebnis. Und da wollte ich den Untertitel haben, wo gefährliches Halbwissen salonfähig wird. Weil es ist selbst etwas, was mich antreibt, ist eben Halbwissen. Mhm. Weil es gibt, also mir ist es eingefallen, wie ich bei der Millionenshow war.
Ja.
Bei der Millionenshow bist du eingeladen, du kennst keine einzige Frage, also da ist wirklich nichts gefaked, dafür verbürge ich mich. Du musst nur zwei Menschen bekannt geben, die du als Telefonjoker verwendest. Genau, und die musst du dann anrufen und dann musst du gewisse Themengebiete mit denen abfedern. Mhm. Dass er sagt, du pass auf Geschichte, Geografie, Literatur, ruf mich an, Medizin, Physik, Chemie, nicht. Und da habe ich mir überlegt, wenn also, würde mich jemand anrufen und das Telefonjoker verwenden wollen, ich könnte dem gar nicht sagen, welches Gebiet ich abdecke.
Naja,
das
ist sehr bescheiden halt einfach.
Aber wenn ich wirklich bei einer Sache ins Detail gehen müsste, also meinen Techniker, den Xandl zum Beispiel, kannst du alles über Musik fragen. Oder den Stefan Gössinger, der Bernd die Band war bei der sehr witzig Sendung. Das ist einer der genialsten Musiker in unserem Land, den kannst du alles über Musik fragen. Und nachdem er Filialleiter von der Bank ist, wird er dich über Kredite und alles erklären können. Also das würde ich sagen, das kannst du Stefan... bei mir, und das klingt jetzt sehr bescheiden, und das ist sicher nicht Fishing for Compliments, Physik, Chemie, Geografie, Literatur, denke ich mir, ja, ein bisschen was Ding, aber ich würde jetzt nicht aufzeigen und sagen, du, da nimm mir als Joker, weil da bin ich eine sichere Bank. Das dauert
immer. Häuser, nicht. Oder Häuser. Häuser bauen.
Ja, aber Häuser bauen, ja, und dann bist du in der, ja, das war sehr schön, da haben wir eine Stadtführung haben wir gemacht mit einem wahnsinnig intelligenten Menschen, Historiker, und sind wir gestanden am Graben und hat er gesagt, so, sieben Weltarchitekten. Wenn sage ich jetzt einmal im Grasdraht. Wer? Genau. Und dann sind wir gestanden. Otto Wagner ist uns eingefallen. Ja, weißt du, also, ja, Häuser bauen. Das ist so, ja, Häuser bauen. Aber wenn du wirklich dann ins Detail gehst, ja, dann täte ich mich nicht trauen zu sagen, du, da rufst mir. Ja, also wenn Sie was wissen wollen über Lungenfacher, das ist der. Das ist der Lungenspezialist, der kann dir seit 50 Jahren macht der nur Lunge. Und sowas finde ich großartig, wenn es sowas gibt.
Okay. Ja, wobei ja, ich denke mal Kabarett. Kabarett könnte man die.
Ja, aber wenn du alleine schon sagst, die Geschichte des Kabarets und wann ist dieses Theater am Kärntner da gewesen oder Kneif oder so und wann war die erste Sendung, wo seinerzeit hat es ja gegeben, so wie mit Erwin Steinhauer mal, der hat es gesagt und mit Resitaritz habe ich das damals besprechen dürfen, es hat für die Volksabstimmung, da hat es ja wirklich einen Verweis gegeben, das und das und das darf gar nicht gesagt werden auf Kabarettbühnen, weil es eine Werbung wäre. Habe ich gefragt, war das wirklich so? Also könnte man heute sagen, zensuriert von der Partei. Das war aber nicht so, da gibt es ein Mediengesetz und so. Aber das sind natürlich interessante Geschichten, wo man vielleicht mehr oder weniger wissen kann. Ja, aber das ist etwas, da weiß ich vielleicht das eine oder andere, was mich interessiert. Generell, wie der Gerald Hütter auch sagt, also Synapsen im Hirn entstehen überhaupt nur dann, wenn der Stoff unter die Haut geht. Der Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Ja, das ist ein schönes Bild für unsere Schule, ne?
Ja.
Wo man sich einfach 50 Minuten was anhört von jemandem, der es gar nicht erzählen will und sich dann wundert, dass kaum was hängen bleibt. Wissensbulimie heißt das. Ne?
Und, okay,
ja. Ja, und darum gibt man viel Geld nachher in Seminaren aus, was Wochenende 2000 Euro kostet, weil du dann endlich einmal nach, weiß ich nicht, 20 Jahren Leben dein Thema gefunden hast und sagst, und dann gibt es da einen Spezialisten und dem hänge ich jetzt an den Lippen und drum macht das was mit mir und darum merke ich mir es auch.
Ja.
Und das hat aber der Hütter gesagt und nicht ich, aber der hat sich halt auch jahrelang damit beschäftigt, was sich in einem Hirn von einem Menschen abspielt, was sehr interessant ist, weil wir sind näher beisammen, also uns verbindet mehr als uns trennt. Uns alle hier.
Eindeutig.
Genau. Darum schön haben wir es.
Das ist ein gutes Abschlusswort für den ersten Teil, glaube ich, ist dann eh super in der Zeit. Fühlst du dich einigermaßen wohl?
Sehr wohl.
Okay.
Ich sitze ja daheim.
sehr fein. Wir haben jetzt eine gute Stunde aufgenommen.
Soll ich dir einen Kaffee machen?
Ja, wenn du so nett bist.
Sehr aber
hast du es nicht, wir brauchen nicht, wir sind wirklich, wir haben länger braucht, als ich gedacht hätte, aber wir sind bei der Halbzeit.
Ja, ungefähr. Wunderbar. Passt das, ja, es ist alles großartig. Okay, alles, okay, kann man nicht verstehen, was da noch kommt, aber das ist was vorbereitet.
Skihammers. Skihammers, willkommen zum zweiten Teil. Wir machen jetzt noch...
Wunder dich nicht, die fährt auseinander die Couch, du hast nichts ruiniert. Okay. Du musst dich, glaube ich, entscheiden, ob du links oder rechts sitzen willst. Das ist wie also ein Teil der Gesellschaft, du musst dich entscheiden, ob du links oder rechts bist, in der Mitte.
Alles klar. Ah, aber schau, jetzt hat
es... Ja, jetzt. In der Mitte... Das darf, fällt mir durch den Rost, sagt man immer.
Genau.
Das sagte man nie, aber dass der Bundespräsident nicht weiß, das war ein bisschen...
So. Passt. Okay,
ich hatte,
gut.
Ist doch schön.
Erstes Thema. Wenn du das Jahr 2020 in einem Satz beschreiben müsste, wie würde der Satz lauten?
Lehrreich.
Ein Wort.
Ich glaube, das 2020er Jahr hat uns gezeigt, wie verletzlich eine Gesellschaft in Wirklichkeit ist.
Okay, inwiefern?
Weil wir ganz schnell sehen bei einem nämlich vermeintlichen Luxus, der uns begleitet, wie wenig es teilweise braucht, dass ein ganzes Gesellschaftsmodell in zwei Teile geteilt wird. Also diese Polarität ist spürbar, wie ich so, seit ich auf der Welt bin, noch nie erlebt habe. Ob das wieder zusammenwächst, weiß ich nicht, wird so sein, weil ich glaube, es war schon mal Neujäger. Aber wir haben uns da etwas geschaffen, wo wir sehen, dass es ganz schnell aus dem Ruder laufen kann. Mhm. Also das zeigt uns das Jahr 2020, wie wir da rauskommen. Schalten Sie ein, in einem Jahr, wenn es heißt, das war Corona.
Wenn es wieder heißt.
Wenn es wieder heißt, das war Corona.
Du hast sicher viel gelesen, viel geschaut, so wie alle. Grundsätzlich die Frage, was war das beste Buch, das du jemals gelesen hast? Oder anders gefragt, was ist das Buch, das dich am meisten beeindruckt hat bis jetzt?
Das ist immer schwer, wenn man von so vielen Sachen es runterbrechen muss, weil dann immer die Frage, warum kommt. Also was ich zu einem Zeitpunkt gelesen habe, was für mich persönlich am besten gepasst hat, war von Dan Millman, dem Pfad des friedvollen Kriegers. Das hat mich sicher nachhaltig bewegt, weil der einen Typen beschreibt, der mit Ach und Weh und aller Kraft wohin will und darauf vergisst, dass eigentlich der Weg in der Ruhe passiert.
Würdest du sagen, dass du damals auch auf so einem Weg warst?
Komplett.
Wie alt warst du damals?
Boah, wie alt war ich da? Das war 96. 96 war das. 75 bin ich geboren. Ja.
Matura ungefähr.
Ja, das war dann, wo ich aufgehört habe mit der, also da war die Schule dann vorbei und ich hätte mir gewünscht, ich hätte das 10 Jahre früher gelesen.
Ah ja. Mhm.
Also das war dann irgendwie, weißt, es kommt zu dem Moment, wo da irgendwann mal jemand sagt, den du ernst nimmst, so wie du bist, passt. Und du musst doch nicht jedem gefallen. Es darf passieren, dass einer besser ist auf dich. Und also ich weiß nicht, das hat in mir etwas ausgelöst. Und also wenn ich es heute nochmal lesen würde, weiß ich nicht, ob es überhaupt was mit mir machen würde.
Aber im Kern hat es dich bestärkt darin, den eigenen Weg zu gehen.
Ja, und im Kern, witzigerweise, habe ich mir gewünscht, so einen Dankwart wie den Sokrates zu finden. Und vielleicht wird es dann der Herweg. Aber das hat was ausgelöst in mir. Die letzten Bücher, die ich gelesen habe, das war sie, haben wir gerade drüber geredet, das war der Harari, finde eine sehr schöne, versöhnliche Zusammenfassung dessen, was ich glaube ich, was zurzeit, glaube ich, passiert. Oder hat unseren Weg so schön beschrieben. Mhm. Nämlich eben auch versöhnlich von der Sesshaftigkeit und wie auf einmal Sachen wichtig geworden sind. Weil ich bin ja überhaupt kein Fortschrittsverweigerer, weil der Mensch strebt ja letztendlich, weil sonst hätte man noch keine Brunnen gegraben. Also das ist ja, das treibt uns ja auch an. Ich glaube, dass der Preis nur höher wird für sämtliches Streben. Und dass man halt bei allem Streben, also wenn wir jetzt heute auf den Mars fliegen wollen und aber das, glaube ich, das Meer bis dato nur zu 5 oder 6% erforscht haben, es aber verunreinigen, als würde man wissen, dass das wurscht ist, würde ich sagen, das Streben ist gut, aber auch das, was wir haben, sollten wir noch weiter beleuchten und etwas mehr wertschätzen.
Okay, doch. Welche Serien kannst du empfehlen?
boah, ich bin überhaupt kein Serienfreak. Ich bin einmal kurz eingekippt in wie die Kassen, dieses, fällt mir nicht mehr der Titel ein, mit Kevin Spacey, in
House of Cards.
House of Cards, natürlich, dankeschön. Früher durch meine Schulzeit hat uns geprägt Al Bundy.
Wirklich?
Ja, das war einfach die Kelly. Wir haben uns, glaube ich, in der Kelly angeschaut. Aber das war es hatte unvorstellbar. Das hat mir der Lange, ein lieber Freund von mir, mit dem bin ich lange in die gleiche Klasse gegangen. Jede Klasse gemeinsam. Der Lange hat mir das damals noch auf Video aufgenommen und hat mir Videokassetten mitgegeben. Cool. Der hat alle Folgen vom Al Bundy aufgenommen. Aber ich bin kein Serienfreak, weil mir, was aber heute auch nicht mehr gilt, weil mir das zu dem Sendezeitpunkt präsent sein zu müssen, fürchterlich am Nerv geht.
Ja, klar. Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen?
Das ist ja urgemein, die Frage.
Du musst ja nicht. Du
kannst ja. Es gibt so viele schöne Situationen. Beruflich, ich kann das.
Wurscht, du, komm, du musst nicht.
Gell, gibt, du musst nein, nicht. Nicht, aber es ist ja eine schöne Frage, weil man jetzt in Wirklichkeit müsste man sich einmal ein kleines Bier und sich zurücklehnen und diese Frage auf der Zunge zergehen lassen, weil ich es gar nicht, weil ich so viele schöne Situationen habe in meinem Leben. Aber, also ein Foto, das ich immer wieder gerne sehe, ist, wie meine kleine Maus in so ein dickes rotes Handtuch eingewickelt uns dort hingelegt wurde.
Im Krankenhaus.
Im Krankenhaus. Mhm. Also das ist was, wo, das was ich sage, ein Meilenstein.
Ja.
Aber in einer ganz anderen Kategorie, als ich zum Beispiel, ein schönes Bild in meinem Leben ist auch, ich bin immer am Freitag schon mit dem Surfbrett am Dach in die Arbeit gefahren, weil im Außendienst ist alles am Weg. So auch Bodersdorf. Und da hat man noch, seinerzeit ist man noch mit dem Auto bis zum Wasser vorgefahren. In Bodersdorf. Heute ist ja alles abgesperrt und du musst mit so einem Skidata-System und zahlen. Und das weiß ich noch genau, wenn wir, der Wolfgang und ich, mit dem Auto dann nach Bodersdorf gefahren sind und dann sind wir dort direkt zum Wasser hin, dann haben wir hinten die Heckklappe aufgemacht, haben ein kleines Bier getrunken, meistens ist Bruce Springsteen gelaufen, dann war eh kein Wind. Und dann sind wir gesessen und haben gewartet, bis Wind kommt.
Sehr cool. Das hätte sogar ich gern, das Video.
Ja, das gibt es aber nicht auf Video. Es gibt ein Video von damals, das war ganz arg, da war immer Surf-Opening in Bodersdorf, das war immer der erste Sonnenbrand im Jahr. Und da renne ich in die Kamera von Burgenland heute mit 18, glaube ich, oder 17 und sage, das ist wie Woodstock. Das hat mir irgendwann einmal wer vorgespielt. Also das waren so Momente zusätzlich zu vielen schönen anderen Momenten, die mir einfach so als Jugendlicher einfallen, weil da war irgendwie schon arbeiten gehen, schon Geld verdienen, eigentlich frank und frei und einfach dort sitzen und ins Wasser schauen und auf Wind warten.
Schön, das war schön.
Sehr schön.
Das ist doch ein schönes Bild eigentlich, total, oder? Total, total. Darum ich sage, das hätte sogar ich gern, das Video.
Ja, und da war Google noch ein Fremdwort.
Ja.
Oder Laptop.
Wenn du auf dein Handy schaust, von wem ist die letzte Nachricht?
In dem, jetzt will, wenn ich jetzt da drauf schaue, wäre die letzte Nachricht von, die letzte Mail wäre von dem Gruppenkreisleiter in der Schule, der gefragt hat, ob ich den Holzhaufen vor der Schule schon wegliefern habe lassen, weil ich der Hausmeister bin von der Schule meiner Tochter, das ist mein Elternjob. Und wir haben jetzt Gartenschnitt gehabt und da liegt jetzt ein riesen Holzberg vor der Schule und der gehört abtransportiert. Und jetzt, wo wir gerade hier sprechen, hoffe ich, dass die Gemeinde gerade mit einem Greifer kommt und das holt. Weil ansonsten weiß ich, dass ich morgen um 8 Uhr eine Nachricht habe, ob der Holzhaufen schon wegtransportiert worden ist. Das ist gerade ganz wichtig.
Ja, verstehe.
Schön haben wir es.
Hast du schon einmal etwas an dir geändert?
Oftmals.
Zum Beispiel?
Ich bin schon bedeutend geduldiger geworden. Mhm. Und schaff's immer besser, wobei das Ziel noch weit weg ist, Sachen zu hören, stehen zu lassen und am nächsten Tag versuchen, sie von einer anderen Seite zu beleuchten. Also Schnellschüsse einzustellen.
Speziell im Dialog jetzt.
Speziell im Dialog, ja, speziell im Dialog als auch generell, wenn man jemanden, also es ist so, mit zunehmenden Jahren finde ich es immer interessanter, warum jemand so tickt, wie er tickt. Und bei näherem Kennenlernen kommt man dann meist drauf, warum er so tickt, wie er tickt. Und ich sage jetzt einmal, jemand, der 5-mal überfallen worden ist oder oft genügt, der 1-mal überfallen worden ist, wird wahrscheinlich in gewissen Situationen anders reagieren als ich, der überhaupt noch nie überfallen worden ist. Oder einmal schon, aber das hat sich halt nicht so reingebrannt. Oder, weiß ich nicht, oder der jemanden lieben verloren hat bei einem Autounfall, wird wahrscheinlich über Autofahren mit 18 anders sprechen als ich. Und darum muss man halt auch immer die Frage zulassen oder sich die Zeit schenken, dass man darauf kommt, warum sagt er das da drüben? Was mich auch in jetzigen Zeiten interessieren würde, warum manche Experten das sagen, was sie sagen. Ob sie es sagen, weil sie wirklich draufgekommen sind oder ob sie es sagen, weil sie es sagen müssen.
Und du meinst im speziellen Corona-Experten?
Zum Beispiel, wenn man nur mehr Experten.
Ja.
Also irgendwie. Vorsicht war gefährlich im Halbwissen.
Wenn du ein Superheld wärst, was war deine ganz spezielle Superkraft?
Wenn ich einer wäre?
Ach so, falsch formuliert. Entschuldigung.
Nein, so habe ich jetzt wieder nicht gemeint. Ich habe es jetzt wirklich nur wiederholt. Das ist ja großkotzig, einer wäre. Wenn ich ein Superheld wäre, was wäre meine Kraft? Das würde ja, also da impliziert ja schon die Frage, dass ich glaube, dass die Kraft in mir steckt und nicht zum Ausbruch kommt, weil ich halt keiner bin. Oder ist die Frage, was würdest du gerne können?
Nein, die Frage ist, was ist deine ganz besondere Fähigkeit, die jetzt schon in dir ist?
Ich glaube, das Interesse am anderen. Also das ist als Fähigkeit, aber ich mag
doch,
Menschen.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Doch.
Ich mag Menschen und mich interessieren ihre Geschichten.
Wow, das ist eine super Kraft.
Oder ist einfach purer Egoismus, weil man sie kennenlernen will. Oder, aber ich meine nicht Voyeurismus, das meine ich jetzt nicht. Ja? Also nicht in die Wohnzimmer schauen mit versteckter Kamera, sondern wirklich Lebensgeschichten. Wie jemand, wenn der dann erzählt und du denkst, das ist aber irgendwie eine komische Hausnummer. Du siehst jemanden, der schaut nicht so aus, wie er in dein Klischee reinpasst und. Ja? Und dann erzählte der die Geschichten und dann sagt er dann, wir waren 17, der hat so lange Haare gehabt und dann hat er irgendwie, weiß ich nicht, in einer Band gespielt und auf einmal haben sie es geschafft und sie waren die Vorgruppe der Rolling Stones und haben geglaubt, sie schaffen es nicht mehr. Sowas, was denkst du, das gibt's ja nicht und der steht jetzt vor mir mit einem Einkaufswagen. Was ist denn das für ein Irrsinn? Und ich hätte es dem nie zugetraut, nicht? Und sowas, wenn du überlistet wirst von deinem blöden Klischee denken. Nämlich in diesem Sinne, oh, mit denen hat er nicht gerechnet. Respekt. Also sowas.
Ziemlich cool.
Ja, und sowas. Und dann finde ich es spannend, ja. Also wenn einer ausschaut wie ein Buchhalter und dann fragst du ihn, was er macht, und er sagt, er ist Buchhalter. Und das fährt er ihm auch an. Und er macht es aber eh nur noch 9 Jahre und dann kann er endlich in Pension gehen und dann lötet er an seiner Kleinbahn weiter. Und das fährt ihm auch an, dann ist es uninteressant. Wenn du aber drauf kommst, der macht das und in Wirklichkeit, und dann plauderst du mit dem, ja, und dann kann der jede Kleinbankgarnitur ansagen und wie die Betriebsnummer ist und wie die Systemnummer, und dann haben sie es umgedreht und da hat es ein Modell gegeben, das hat aber den Stromabnehmer dann links gehabt und so. Dann denke ich mir, das ist aber interessant. Weißt du, also ich glaube, das Schöne ist immer das ins Detail gehen können. Und da muss dich aber der andere interessieren und dann muss man sich halt die Zeit auch schenken, dass man so viel Zeit hat, dass der überhaupt so weit zum Reden kommt, ne? Oder ich so weit zum Zuhören.
Beste Superkraft ever, würde ich sagen.
Und das hätte ich gern.
Wirklich, ja.
Oder fliegen.
Ja.
Aber das träume ich oft.
Wirklich?
Ja. Fliegen. Also wirklich, dass du sagst, fliegen im Sinne von jetzt nicht, wo wir fliegen. Nein, sondern
klar. Ich habe das auch schon gehabt, aber es ist ganz selten.
Ganz selten, aber dann merke ich, boah, ist das geil. Also ich glaube, fliegen muss was, weil du dreidimensional unterwegs bist. Also das muss geil sein. Nämlich wirklich nicht so, dass man sagt, oh, der fliegt und jetzt schnallt ihm da 4 Leute irgendwelche Geräte auf oder Düsen oder was auch immer, sondern du sagst, bitte, ciao.
Genau. Und der erste Gedanke ist immer, wow, es geht, oder?
Wow, es geht. Ja, und dann kannst du nur hoffen, dass die Balkontür zu ist und oder du überhaupt im Erdgeschoss wohnst.
Ja. Da gibt es ein Programm von Mike Birbiglia. dieser amerikanische Stand-Up.
Ja.
Das heißt Sleepwalk with Me. Der hat so einen Schlafwandel, ja. Schlafstörung gehabt. Der ist wirklich aus dem Zimmer, aber durchs Fenster rausgekommen.
Wirklich? Ja. Und überlebt offensichtlich, weil sonst
geht ja, das nicht. Ja, überlebt, erzählt. Aber das war der Punkt, wo er dann angefangen hat, das zu behandeln.
Das ist spätestens dann, soll ich das dann aufsuchen. Sehr geil. Ja, aber schlau, da sieht man ja eine Lernkurve.
Ja. Wenn du deine Memoiren schreiben würdest, und zwar jetzt, wie würde das Buch heißen?
Wie das Buch heißen würde? Ein Versuch würde das Buch heißen.
Der Untertitel? Gefährliches Halbwissen.
Gefährliches Halbwissen salonfähig wird.
Sehr gut. Gerin, dann sage ich an dieser Stelle schon vielen Dank. Wir kommen sozusagen zum Checkout und ich sage Dankeschön fürs Dasein.
Ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken. Hätte ich das nicht eine Song sehen?
Doch kann wunderbar. Man schon, doch, du ja. Bist dank. Das ist sogar gut, das macht es sehr sympathisch an dieser Stelle.
Ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen. Möchte ich auch noch gerne auf einen Kaffee einladen.
Das ist sehr nett. Wir kommen noch zu unserer Schlussrubrik, dem
Pension Scheller. Frühstücksbuffet.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Müsli oder Eierspeis?
Wenn es ein gutes Müsli ist, mit guten, also wenn ich auswärts schlafe, zuerst ein Müsli, dann ein Semmel.
Kabarett oder Comedy?
Kabarett.
Netflix oder ORF?
Boah. Na, Netflix oder ORF kann ich jetzt fast nicht zerteilen, weil du in beiden keine Werbung hast.
Okay, dann beides.
Dann beides, weil ich glaube, dass man jeden Dramaturgen entlassen kann, wenn am Höhepunkt das Zähne-Waschmittel-Werbung kommt. Mhm.
Leberkäse oder Sushi?
Sushi.
Kino oder Theater?
Theater.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Apple oder Microsoft?
Apple.
Notizbuch oder Handy?
Also für Fastfood Handy, für meine Memoiren Notizbuch.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel bis in die Nacht.
Spielen oder schreiben?
Spielen.
Geburtstag oder Weihnachten?
Mittlerweile mehr Weihnachten.
New York.
Aber nicht vor Weihnachten, sondern wirklich Weihnachten, also 24. Mhm. Weil da steht die Zeit.
Okay. New York oder Los Angeles?
New York.
Zelt oder Hotel?
Also mit den richtigen Personen Zelt.
Elektrische Zahnbürste oder normale?
Elektrische.
Manager oder Handwerker?
Handwerker.
Holz oder Plastik?
Holz.
Wohnzimmer oder Garage?
Garage.
WLAN oder...
Aber Garage mit Kühlschrank.
Okay. WLAN oder Nordkastel?
Mein großes Ziel ist, dir in einigen Jahren die Frage mit definitiv Nordkastel zu beantworten. Das ist mein großes Ziel.
Okay. Berge oder Meer?
Oh, das ist gemein.
Ja, das sagen alle.
Ja, also sowohl als auch.
Du musst ihn nicht.
Ja, wirklich, weil es haben die Berge, was großartig ist, aber trotzdem am Meer sitzen. Ja. Also beides.
Okay. Fußball oder...
Berge voller Meer vielleicht.
Fußball oder Tennis?
Ich bin bei beiden beinahe talentbefreit, kann man sagen. Aber wenn ich mir was anschaue, dann eher ein Fußballspiel. Mhm. Das haben mir leid, finde ich.
Okay. Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Party oder zusammensetzen?
Zusammensetzen.
Osterei noch oder Getscher?
Leider ist Getscher. Leider ist Getscher. Das sind schöne Fragen, finde ich.
Ja, danke. Ja. Dann haben wir noch einen Moment. Die ist mir nämlich im Auto dann noch eingefallen. Schöner Schaas oder Shane Hammers?
Shane Hammers.
Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.